nichts mit Geld, nichts mit Arbeit, zusammen mit Freundinnen. Und ich sage, doch voll, das ist nice.
Freundschaft als politische Praxis.
Yes. Sehr verehrtes Diaspora-Publikum, wir sind hier mitten im Summer Special zum Thema Neutralitätstheater. Ich bin Fatima Mumuni und statt mit der üblichen Diaspora-Crew, Carlos Hannemann, Uğur Gültekin und Mona Lisa Kohle, sitze ich in diesem Summer Special in der Hitze dieses Sommers zusammen mit Hanan Salamat, die in unseren Gesprächen in den letzten Jahren immer wieder einen Begriff in diese Gespräche gebracht hat, nämlich das Neutralitätstheater. Und ich dachte mir dabei, das ist eigentlich ein mega nices Werkzeug, um über die Schweiz zu lästern. Und deswegen gibt es jetzt eben dieses Summer Special. Das hier ist die Folge 2. Und wenn ihr die Folge 1 nicht gehört habt, dann schaltet doch dorthin zurück. Wir haben in der letzten Folge die Definition umrissen von diesem Konzept Neutralitätstheater. Wir haben über Erinnerungskultur gesprochen und sind dann bei unserer Veranstaltung, die wir zusammen kuratiert haben, in der Gessner Allee mit dem Titel Neutralitätstheater gelandet. Und jetzt in dieser Folge wollen wir ein bisschen weiter hineinsteigen. Vielleicht kannst du da noch mal einen kleinen Rap machen. Was ist das in einem Satz?
Neutralitätstheater ist im Grunde genommen die Schweizer Neutralität als Instrument, um eine Schweiz zu inszenieren und ein Selbstbild zu inszenieren, die nicht als politische Praxis gelebt wird, sondern die Schweiz erzählt, die vernünftig ist, die humanitär ist, die moralisch sauber ist. Und dadurch können Zusammenhänge und erweiterte Erzählungen, und zwar auch die Verankerung der Schweizer Geschichte in der europäischen Geschichte und damit auch in der europäischen Gewaltgeschichte, unterbrochen werden. Mhm.
Es geht also um eine Güteerzählung, um eine Meistererzählung der Schweizer Güte. Und jetzt wollen wir irgendwie auch ein bisschen darüber sprechen, was die Auswirkungen sind. Weil eigentlich könnte man ja auch sagen, ja, ist doch gut, dass die Schweiz gut ist und dass die Schweiz ihren Namen reinbehaltet und ja, eine hohe Meinung von sich hat und auch stolz ist auf die Errungenschaften der Schweiz und der SchweizerInnen oder stolz ist auf die gute Qualität und das Geld, das Gold und so weiter. Aber ja, was ist eigentlich das Problem oder was können irgendwie Auswirkungen davon sein, wenn man bei dieser Güteerzählung immer die Systemhaftigkeit der negativen Dinge, die da dazu gehören, der Gewalt einfach herausschreibt und sich einfach gar nicht damit identifiziert?
Ja, darüber wollen wir reden. Und es ist ja wichtig zu sagen, es ist kein vollständiges Bild. Niemand ist nur gut, niemand ist nur sauber. Es gibt immer Zusammenhänge. Die Menschheitsgeschichte besteht aus Zusammenhängen. Und wir reden ja auch immer wieder darüber, dass ja Gewalt intersektional passiert, also es Zusammenhänge in dieser Gewaltproduktion ist. Und durch das Abendneutralitätstheater wollten wir ja auch gemeinsam schauen, wie kann man genau das ja auch gemeinsam angehen, gemeinsam bekämpfen, gemeinsam sichtbar machen, Strukturen gemeinsam sichtbar machen. Und ein Effekt von diesem Neutralitätstheater ist eben, dass Menschen, die betroffen sind von verschiedenen Kategorien an Diskriminierung, und meistens kommen sie ja auch nicht alleine, dass sie ihre Kämpfe alleine kämpfen, dass da eine Solidaritätsunterbrechung gibt und so Kämpfe auch isoliert betrachtet werden und das Ganze nach einer Aufmerksamkeitslogik geht. Also Aufmerksamkeit als Ressource und es gibt dann einen Kampf um Ressourcen. Das heißt, jeder kämpft darum zu sagen, hey, mein Leid ist gerade am größten und am schlimmsten. Dabei ist dieser Leid ja nie isoliert entstanden. Und damit man überhaupt das sichtbar macht, muss man ja sozusagen in die Verbundenheit angehen. Im Grunde genommen, wenn wir sagen, dass die Neutralität und das Neutralitätstheater ein Instrument ist, um Sachen zu trennen, muss ja die logische Konsequenz sein, dass man da Verbundenheit schafft. Wir haben zwar ganz kurz über diese Anlehnung Neutralitätstheater in der Anlehnung zu Michael Bodemanns Gedächtnistheater und Max Schollecks Versöhnungstheater gesprochen, aber eine Anekdote vielleicht dazu, wie ich überhaupt auf diesen Begriff gekommen bin. Max Schollek hatte 2021 meine ich, eine Lesung in Zürich in der jüdischen liberalen Gemeinde. Und er hat über diese deutsche Geschichte gesprochen und er hat über das deutsche Versöhnungstheater, deutsche Erinnerungskultur gesprochen. Und das Schweizer Publikum saß da und die erste Frage, die da aus dem Publikum kam, war, hey, wir checken schon, was du da über Deutschland erzählst, aber was hat das denn mit uns zu tun? Und da kam bei mir wirklich diese Überlegung, wie kann ich diesen deutschen Diskurs oder eine Schablone, die Čolek, die Brudemann und viele, viele andere tolle Menschen in Deutschland über Jahre erarbeitet haben, viele Kämpfe, die man gekämpft hat. Was bedeutet das für die Schweiz als Nachbarland, wo ja auch ein Teil der Schweiz ja dieselbe Sprache sogar teilt mit der Bundesrepublik? Was heißt das als Konzept? Wie kann man auch voneinander lernen, auch Konzepte irgendwie übersetzen in die eigenen Kämpfe? Und ich habe wirklich so aus einem Impuls gesagt, hey, darf ich hier schnell zwischen Deutschland und Schweiz vermitteln, weil ich bin auch schon länger da und vielleicht kann ich da jetzt sprachlich irgendwie vermitteln. Ja, das was Max als Gedächtnistheater oder als Versöhnungstheater beschreibt, wäre doch in der Schweiz das Neutralitätstheater. Und da habe ich ein paar Beispiele genommen. Berger-Kommission, die Aufarbeitung der Schweizer Verstrickungen im Zweiten Weltkrieg, über die namenlosen Conti, über der Umgang mit der Bürle-Sammlung, über diese ganzen Verstrickungen, also auch die Flüchtlingspolitik, Juden, Jüdinnen nicht reinzulassen, und habe dafür dieses Neutralitätstheater gedroppt. Und warum ich überhaupt dachte, das ist eben ein Instrument, wie du sagst, warum wir das auch den ZuhörerInnen mitgeben wollen, ist, ich habe gemerkt über die Jahre, immer wenn ich das irgendwo gedroppt habe, dass das plötzlich eine Struktur sichtbar gemacht hat, wo Kämpfe eben isoliert sind, wo Verstrickungen isoliert sind. Die Verbindung zwischen Deutschland und Schweiz wurde plötzlich sichtbar über diesen Begriff Neutralitätstheater. Und das gab einen Aha-Moment, das haben mir viele widerspiegelt. Und genau aus dieser Perspektive, denke ich, ist es mega, mega wichtig, über Identitäten und Betroffenheiten gemeinsam immer wieder zu reden. Was siehst du, was sehe ich, aus welcher Perspektive sehen wir was? Und damit man dadurch ein Gesamtbild erschafft über Gegenwartdiskurse und so auch schafft, wirklich den öffentlichen Diskurs zu pluralisieren und aus dieser Isolierung rauszuholen, sozusagen diese einzelne Narrative, die immer wieder halt, na, also so, wir haben auch darüber geredet, wie dann diese Überfremdungsinitiative als ein Ausrutscher gilt und da irgendwie die Waffenfirma, die wieder rauskommt, als Ausrutscher gilt. Aber was sind die Zusammenhänge? Wie hängen diese Dinge miteinander zusammen? Und dafür braucht es eben diese Verbundenheit, die wir an dem Abend gemeinsam kuratiert haben.
Ja, mir ist gerade aufgefallen, du hast jetzt über diesen Satz, was hat das mit uns zu tun, gesprochen. Also, dass der so auch im Wortlaut hinter dieser Veranstaltung irgendwie gedroppt wurde. Ich habe das Gefühl, was hat das mit uns zu tun, ist eigentlich ein Leitsatz von der Schweiz. Mhm. Und dass die Schweiz mega gut ist, eben sich sehr spielerisch immer wieder rein- und rausnehmen. Wenn es der Schweiz nützt, dann sind wir mega international und sind mega wichtig. Und eben die Neutralität ist auch dafür, um in der Welt zu vermitteln und Frieden auf der Welt herzustellen. Und wenn es uns nicht nutzt, dann sind wir entweder Opfer oder viel zu klein und zu schwach. Die Schweiz konnte ja während des Zweiten Weltkriegs gar nicht anders, als einfach sich so zurückzuziehen und eigentlich in so eine kleine Rolle gehen, die sich irgendwie versteckt, weil die anderen Länder und Deutschland, der große Nachbar, waren ja so stark und böse. Also das heißt, so dieses Hin- und Her-Switchen passiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ich glaube, beim Neutralitätstheaterabend in der Gessnerallee gab es einen Moment, wo unsere Gastperson Edwin Ramirez von der eigenen Familiengeschichte in der Verstrickung mit dem Franco-Regime in Spanien erzählt hat.
Ja, genau. Edwin hatte einen super Text, so eine Lecture-Performance, wo es um die eigene Familiengeschichte ging, auch um die eigene Assimilierungsgeschichte in der Schweiz und auch über viele Sachen nicht sprechen. Und sozusagen diese Harmonie, diese, wenn wir hier nicht auffallen, dann kommen wir unten durch, also so unter diesem Radar und gehören dazu, wenn wir unauffällig sind. Und Edwin hat eben genau das erzählt, dass da vieles nicht erzählt wurde und Edwin eigentlich unseren Abend dazu auch ein bisschen genommen hat, so ein bisschen tiefer in diese Franco-Verstrickung in der Familie auch reinzugehen und hat ziemlich schnell nach kurzer Zeit eigentlich die Verstrickung der Schweiz darin entdeckt, also wie die Schweiz da auch Kollaborator war mit der Franco-Diktatur. Und ich war selber vor 2 Jahren, glaube ich, beim Goethe-Institut in Madrid eingeladen, wo wir über so Pluralisierung der europäischen Erinnerungskultur gesprochen haben. Das war eine Zusammenarbeit mit der Coalition for Pluralistic Public Discourse. Das ist ein Netzwerk an DenkerInnen, WissenschaftlerInnen, die in Deutschland, in Berlin gegründet worden sind. Max Czollek ist Kurator unter anderem mit Jo Frank und Johanna Corneli. Es ist ein europäisches Projekt und da haben wir zum Beispiel auch mit Menschen, die in verschiedenen Bereichen in Deutschland zu deutscher Kolonialgeschichte forschen, waren wir in Madrid. Und wir haben Ausflug gemacht auf einen Friedhof, wo wir sehr, sehr schnell über Namen gestolpert sind. Deutsche, die heute in einem Friedhof in Madrid begraben sind, die große Kolonialfamilien Deutsche waren und gleichzeitig anscheinend unter der Franco-Diktatur Schutz bekommen haben und dort gelebt haben. Und eben Edwins Anekdote hat für mich da wieder einfach so einen Faden, also so ein Spinnennetz eigentlich so zeigt, immer wieder, wenn ich mit verschiedenen Leuten rede, die so ein bisschen eintauchen in diese Geschichten, sieht man, wie Sachen zusammenhängen, wie die dann zusammengestrickt sind. Und gemeinsam gewirkt haben, europäische Kolonialgeschichte war nicht einfach isoliert. Ein Land hat irgendwas gemacht und das andere Land, man hat zusammengearbeitet. Frankreich war in Algerien 130 Jahre und die Schweizer waren auch da. Die Schweiz war Teil dieser Kolonie. Es gab Schweizer Kolonien in Algerien, die unter dieser französischen Kolonialherrschaft dort gewirkt haben, gehandelt haben, profitiert haben. Das fand ich wirklich an Edwins Text auch nochmal faszinierend. Da kommt wirklich eine kleine Geschichte, aber es zeigt wieder so einen Riesenzusammenhang.
Mhm. Ja, ich glaube, wenn man irgendwie über so Schweizer Verstrickungen redet, also zum Beispiel dann im kolonialen Projekt und über Söldner spricht, also es gab viele Schweizer Söldner, die während der Kolonialzeit in die Welt gegangen sind und auf der Seite von Kolonialherren irgendwie gekämpft haben. Einige waren sogar bekannt für ihre Brutalität. Auf der ganzen Welt dies, das. Und da finde ich dann auch wieder spannend. Eben letztes Jahr gab es diese Ausstellung im Landesmuseum. Das erste Mal so eine richtig große Ausstellung über die ganz vielen verschiedenen Aspekte und verschiedenen Verstrickungen der Schweiz. Und dann geht es um Söldner. Und dann kommt aber ganz schnell wieder die Narrative hervor. Ja, aber das waren ja arme Walliser. Die waren arm, die sind aus Armut, mussten sie ihren Körper verdingen, um Geld zu machen. Also so dieses nicht sich hinstellen können und sagen, ja doch, da ist ein Teil von unserer Geschichte, da wurde profitiert oder da lief einiges nicht nach dem Bild, das wir uns auf die Fahne schreiben, nämlich die gute humanitäre Schweiz, die Akteurin ist für das Gute in der Welt. Und ich glaube, es gibt 1000 so Geschichten. Und das Interessante, glaube ich, und da hilft auch wieder so dieses Konzept vom Neutralitätstheater, ist, dass das so Widersprüche aufwirft, die aber irgendwie übergangen werden. Also allein, wenn Leute jetzt wirklich per se über Neutralität reden, wo ja ganz klar ist, dass die Neutralität einerseits dafür da ist, um irgendwie in Konflikten vermitteln zu können. Also so eine Neutralität, die als eigentlich produktive Maßnahme erzählt wird. Aber es gibt auch so eine Neutralitätserzählung, die sogar zugibt, dass wir von der Neutralität abhängig sind, weil wir sonst runterkommen zwischen all diesen großen Akteuren oder dass wir von dieser Neutralität auch profitieren müssen. Aber das ist eigentlich ein Widerspruch. Entweder du bist neutral, weil du was Gutes tun willst, oder du bist neutral, weil du feige bist. Und was mich so fasziniert in dieser Erzählung von Neutralität, dass diese Widersprüche sogar erzählt werden, aber nicht als Widersprüche deklariert werden, sondern so mit einer ganz krassen, das ist den Leuten nicht unangenehm, diese zwei Elemente inklusive dieser Opfererzählung zusammen zu erzählen.
Das belegen ja auch Statistiken. Also es gibt ja eigentlich jährlich Statistiken, die immer wieder draufschauen, wie die Schweizer Bevölkerung, das sind repräsentative Umfragen, wie die Schweizer Bevölkerung zu der Neutralität stehen. Und während wir zum Beispiel seit dem Ukraine-Krieg beobachten, dass mehr und mehr sozusagen dieses Eingreifen in bewaffneten Konflikten befürwortet wird, also da gibt es einen Anstieg an Befürwortung, sehen wir aber gleichzeitig immer noch eine sehr, sehr stabile Zahl, die Neutralität als Teil der Schweizer Identität haben möchte. Das ist ja eben genau dieser Widerspruch. Und da bestätigt sich meiner Meinung nach einfach nochmal dieses Neutralitätstheater. Die Neutralität liefert der Schweizer Erinnerungskultur ihr Selbstbild. Also es gibt, es stabilisiert dieses Selbstbild. Und dieses Selbstbild wiederum bestimmt, was erinnerungswürdig aus der Geschichte ist und was nicht. Also was wird aktiv vergessen und woran wird erinnert? Und beide Konzepte bedingen sich ja gegenseitig. Es ist ja eine gegenseitige Befütterung. Neutralität braucht selektive Erinnerung und Erinnerungskultur reproduziert wieder diese Neutralisierungserzählung.
Und du gehst eigentlich ja sogar weiter. Ich habe ein Zitat von dir in einem Text, das du über das Thema Neutralitätstheater geschrieben hast. Ich werde es kurz vorlesen. Die gesellschaftliche Mitte muss sich nicht mit ihrer eigenen Rolle in Ungleichheit, Ausschluss und Gewalt auseinandersetzen, weil die Ursachen gesellschaftlicher Krisen nicht im System selbst gesucht werden, sondern bei denjenigen, die als anders markiert werden. So entsteht auch gesellschaftliche Akzeptanz für Gewalt. Diskriminierung erscheint nicht als strukturelles Problem, sondern als notwendige Reaktion auf ein vermeintliches Problem. Gewalt wirkt dadurch wie ein Einzelfall oder Betriebsunfall, nicht wie etwas, das tief in der Gesellschaft verankert ist. Und ich finde eigentlich so diesen Satz da in der Mitte, dass so gesellschaftliche Akzeptanz für Gewalt entsteht.
Eben diese Erzählung wird ja wirklich von einer Mitte, auch eine Linke, ja getragen. Beispielsweise nach der Ablehnung der 10-Millionen-Initiative hat man wieder und wieder über Fremdenfeindlichkeit gesprochen. Also dieser Begriff, wir wissen, dass wenn wir über Rassismus und Strukturen reden wollen, dürfen wir nicht über Fremdenfeindlichkeit sprechen, weil Fremdenfeindlichkeit suggeriert, naja, wer hat schon nicht Angst vor dem Fremden? Es wird nicht hinterfragt, wer als fremd markiert wird, weil eben diese Meistererzählung erzählt ja immer wieder, wer fremd ist. Juden, Jüdinnen mit 1700 Jahre Geschichte in Europa, wie lange sollen sie Fremde bleiben? Also so, dass man merkt, dass in der Logik, dass da etwas nicht aufgeht. Auf jeden Fall die Übernahme von diesem Begriff Fremdenfeindlichkeit, damit man im Grunde genommen auf die Befindlichkeit von denjenigen guckt, die ja für diese Initiative waren, verschiebt man etwas. Also das Wort Rassismus, wenn man sagt, das ist eine rassistische Initiative und das kam nicht zum ersten Mal vor, würde ja eine Systematik, eine Kontinuität, einen Zusammenhang sichtbar machen. Aber im Begriff Fremdenfeindlichkeit, da gibt's wieder dieses Partikulardenken. Naja, wir haben halt ein Problem bei der Asylpolitik. Man redet nicht darüber, dass wir über Grundrechte, über Menschenrechte reden. Und das ist eben diese Verschiebung, dass im Grunde genommen, naja, dass man halt jetzt ein bisschen gegen ein paar Fremde ist für das Wohl der anderen, das wird ja normalisiert mit so einer Erzählung.
Ich würde sogar sagen, dass in der Schweiz mit dem Begriff Fremdenfeindlichkeit eine bestimmte so provinzielle Skepsis gegenüber allem, was anders ist, romantisiert wird. Ich erlebe oft, dass wenn man über das Rassismusproblem hierzulande spricht oder auch zum Beispiel irgendwie in ländlicheren Regionen, dass dann so wirklich unterbrochen wird und dazwischen geredet wird und sagt, ja, also nein, im Kanton Uri bin ich ja sogar als Zürcherin, werde ich rassistisch in Anführungszeichen behandelt. Also dass man irgendwie das Ganze abtut, wie du schon gesagt hast, als Skepsis gegenüber dem Fremden. In diesem Begriff Fremdenfeindlichkeit steckt auf eine Art schon eine Entschuldigung. Und das merkt man nämlich auch an dieser Erzählung, wie SchweizerInnen einem oft erzählen, wie das denn jetzt war mit den ganzen verschiedenen Migrationsgruppen, die hierher kamen und komisch waren. Also so, wahrscheinlich ist das niemandem, der das hört, irgendwie was Neues. Wenn man mit SchweizerInnen über Rassismus redet, kommt ganz schnell die Geschichte, ja, wir hatten die Italiener, die kamen und die waren halt anders. Und sie kam da mit ihrem Olivenöl. Mir hat jemand erzählt, so früher dachten wir, Olivenöl ist schlecht und das ist keine gute Qualität. Und dann haben wir gemerkt, das ist eigentlich was Gutes. Und dann, an die haben wir uns gewöhnt. Und dann kamen aber die Albaner und die hatten auch noch eine andere Religion. Und dann kamen die Tamilen und die sahen auch noch anders aus. Und dann kamen die. Und also der Kern dieser Erzählung, Selbsterzählung, ist eigentlich, die anderen kamen und waren komisch. Und deswegen war unsere Reaktion auf sie auch ganz normal. Mhm. Dann haben wir uns an sie gewöhnt und dann war es ja auch okay. Also das heißt, in dieser Geschichte passieren zwei Sachen. Einerseits eine Verharmlosung von dem, was passiert ist. Also so, man vergisst dabei absichtlich, dass es zum Beispiel auf Restauranttüren Schilder gab, wo stand Italiener und Hunde verboten. Mhm. Und andererseits, dass es auch eine Entschuldigung ist, im Sinn von einer Selbstentschuldigung, nämlich, dass wir ja nichts dafür können, wenn die anderen so komisch und anders sind. Mhm. Und in beidem passiert was nicht. Es passiert keine Aufarbeitung der eigenen Schuld oder des eigenen Beitrags. Und es passiert auch keine Versöhnung oder ein Entschuldigen oder ein Innehalten zum Trauern. Mhm. Also so zum Trauern über die Geschichte, zum Trauern über die eigene Schuld, zum Versöhnen, zum Danke sagen, zum, oder?
Zu Umsetzung eines demokratischen Versprechens. Mhm. Das, was du gerade sagst, macht eigentlich sichtbar, dass Strukturen auf Individualität verschoben wird. Mhm. Also eben, wie du aufgezählt hast, mal waren es die Italiener, dann war es aus der ehemaligen Jugoslawien, dann waren es MigrantInnen, dann waren es MuslimInnen und so weiter und so fort. Also die Gruppen werden immer beliebig. Also es ist jedes Mal irgendeine andere Gruppe. Und das andere ist, mal ist es im Namen der Ruhe, mal ist es im Namen des Kleinseins, wir haben halt nicht so viel Platz, Dichte, Stress, mal ist es im Namen von, das passt halt nicht. Ne? Also ItalienerInnen als europäische Kultur hat hier auch in die Struktur erstmal nicht reingepasst nach dieser Erzählung. Und es ist einfach beliebig ersetzbar. Mhm. Und das verschiebt die Verantwortung von den Verursachern der Struktur hin zu den Leuten, die eigentlich verdrängt werden. Mhm. Und was zusätzlich passiert, was wir ja sehr oft in unserer Arbeit erleben, nicht die Leute müssen etwas ändern oder über ihr Handeln, über das Status quo, was sie aufrechterhalten, nachdenken oder Konsequenzen tragen oder eben eine wirklich Veränderung vornehmen, sondern die Leute, die über diese Missstände sprechen, die werden outgepointed. Mhm. Du und ich sind Unruhestifter. Mhm. Seid doch dankbar, dass du hier bist. Und dann wird immer nach, in Anführungszeichen, nach unten verglichen, als ob es Rechte da und da besser wäre oder in euren Ländern oder whatever. Mhm. A, wird uns eine Zugehörigkeit aberkannt und B, die Schweiz als demokratisches Land wird mit auf einmal so in Saudi-Arabien verglichen, statt dass wir unser Maßstab demokratische Werte sind. Mhm. Ich vergleiche mich doch nicht mit dort, wo es schlechter ist, sondern sage, wir haben doch so viele Ressourcen. Und wir haben auch dieses Versprechen in unserer Verfassung, in allen europäischen Verfassungen haben wir doch diese Versprechung, diese Menschenrechte. Da will ich doch hin, nach vorne. Nicht irgendwie so, ja, aber woanders ist auch schlimm. Mhm.
Ja, also das heißt eigentlich, die Gewalt, wie du eigentlich in diesem Satz, den ich vorhin vorgelesen habe, erwähnst, die wird herausgeschrieben. Und der Anspruch, dass wir die Schweiz, die sich so erzählt, wie sie sich erzählt, dass wir die auch ernst nehmen wollen, der wird geschämt und gleichzeitig wird sowas wie Rassismus provinzialisiert. Mhm. Also das ist irgendwie auch ein bisschen süß und urchig und die sind halt so und wir sind halt so, ja, weiß, ich habe ja damals, ich habe noch nie einen Afrikaner gesehen. Mhm. So der Style, obwohl schon Baldwin irgendwie in den 60ern darüber gesprochen hat. So. Und was dabei auch passiert, ganz schlau, ist zum Beispiel, dass die Verstrickungen mit der internationalen Rechten, die Schweiz hat, die Schweiz ist Vorbild zum Beispiel von der AfD in Deutschland, von vielen rechten Parteien, SchweizerInnen sind vernetzt mit der internationalen Rechten, die Schweiz gilt als Vorbild von Tech-Faschos wie Peter Thiel zum Beispiel, also so, die werden dabei ganz vollkommen herauserzählt. Und da passiert das, was ich vorhin erwähnt habe, da ist sie dann wieder klein und unschuldig. Da ist sie nicht so der relevante Partner, der irgendwie eine AfD hilft, Plakate zu gestalten, wo die AfD heraufschaut und sagt, so wollen wir es machen, sondern dann ist wieder einfach, ja, der Appenzeller, der halt noch nie einen Schwarzen gesehen hat. Oder?
Und das ist halt eben genau diese Inszenierung. Ein neutrales Land, Heidi, Kühe. Ich meine, ich habe letztens erst in einem Interview gecheckt, oh Moment, Heidis Geschichte, so wie es erzählt wird, ist ja auch eine Gewaltgeschichte. Und selbst diese Gewaltgeschichte wird ja dann als etwas so reines, unschuldiges, harmonisches erzählt, obwohl es ja eigentlich eine Geschichte von de facto ein Verdingkind geht, die halt da irgendwo abgesetzt wird.
Damn.
What the du musst fuck? Mit Hayat Erdogan darüber sprechen. Sie hat ein super Theaterstück dazu gemacht.
Oh.
Genau.
Ich kenne nur den Hinweis, den ich, glaube ich, im Rahmen von Kryptonite, einer Veranstaltung von Edwin Ramirez und Nina Mühlemann, erfahren habe, dass es auch so in Bezug auf Ableismus eine so scheiß Geschichte ist, weil es ja eigentlich darum geht, dass da ihre Freundin
Clara
im Rollstuhl ist, die ist Städterin und die kommt dann in die Schweiz und die gute Bergluft heilt sie. Also die Schweiz ist so gut, dass sie, oder?
Also eben, also da müssen wir gar nicht wirklich eintauchen, aber diese Erzählung von dieser Natur als etwas Reines ist ja eine nationalsozialistische Erzählung auch, ne? Also so dieses urreine, europäische mit dieser Berginszenierung ist etwas. Es gibt eine super Doku dazu, Tracht und Macht, da kann man auch weiter tauchen in diesem Thema.
Also deswegen geht die Junge Tat, also diese rechtsextremistische Vereinigung, ja auch regelmäßig in den Bergen wandern. Mein Traum ist ja ein schwarz-kanakischer Wanderclub oder unser Samba Aleikum Wanderclub, der das Bergterritorium mal zurücknimmt. Wir gehen
genau,
dann Shisha rauchen.
Aber apropos eben zurücknehmen, weil das ist genau ja diese Erzählung. Also wenn man jetzt tief reingeht, ist natürlich das eine ist eine Struktur, die das ja bewusst auch möchte. In dem Moment, wo du sagst, ich kann ja gar nicht, wir sind ja viel zu klein und es geht ja nicht. Das macht mich, glaube ich, so wütend, weil ich denke mir immer wieder, egal in welches westeuropäisches Land wir gucken, und die Schweiz ist nochmal eins der wohlhabenden Länder.
Also.
Diese Erzählung, ja, also bei weitem, ne, aber auch Deutschland ist ein Land voller Ressourcen. Auch Österreich, auch Frankreich, Spanien, also all diese Länder haben sehr, sehr viele Ressourcen. Aber wir sind ja viel zu klein und wir können ja gar nicht. Und Europa ist ja so klein auf der Landkarte. Wenn man auf der Landkarte guckt, ist ja de facto geografisch ja das alles sehr klein, aber trotzdem dieser Fleck Erde mit den meisten Ressourcen. Und das macht mich wirklich gehässig, dass Menschen immer wieder auf dieses, wir können ja nicht. Und da ist einfach ein System dahinter, dass dieses, wir können ja nicht und wir sind zu klein und wir sind gar nicht handlungsfähig. Und da müssen eben auch nochmal Menschen, die nochmal doppelt und dreifach von der Struktur ausgebeutet werden, die dann in diese Kämpfe reingehen und was verändern wollen, aufpassen, dass wir auch nicht selber in dieses, wir sind ja nur diskriminiert, verharren, sondern kontraintuitiv ist, wie kann man Zusammenschlüsse machen, um auch Ressourcen zu bündeln, um genau diese Sichtbarmachung von dieser Struktur und braucht es eben dieses aus diesem, wir sind nicht nur betroffen, wir müssen sozusagen auch aus dieser Betroffenheit heraus gemeinsam Bündnisse eingehen. Das ist etwas, was ich einfach in diesen Kämpfen sehr wichtig finde, dass auch da, wenn immer wieder halt diese Verniedlichung kommt, ja, aber da kann man ja nichts und hier und wir sind ja, ach, wir sind halt so, das zieht ja einen aus der Verantwortung. Und das ist genau der wichtige Punkt, nicht aus dieser Verantwortung herausgezogen zu werden und dann nochmal in Antidiskriminierungskämpfen nicht auch darin zu verharren, ja, wir sind ja unterdrückt, wir können also nichts machen. Wie wir auch voneinander Werkzeuge gegenseitig in die Hand nehmen können. Also als Beispiel das Zwischentext-Kollektiv, was ja sich zusammengeschlossen hat, um vor allem so Sprachen sichtbar zu machen, die in der Schweiz ja da sind, wie Albanisch, wie Arabisch, wie Persisch, wie viele andere Sprachen, die aber nicht als gleichwertige Sprachen wie westeuropäische Sprachen gesehen werden und dementsprechend im Literaturbetrieb halt diese Defizite da sind, dass halt Menschen, die andere Muttersprachen haben, sozusagen gar nicht in diesen Literaturbetrieb reinkommen, und das Zwischentextkollektiv hat einen Raum eröffnet, wo man dieses Mehrsprachige zulässt, dass man auch mal aushält, wenn man eine andere Sprache nicht versteht, und dass das Schreiben eben allen gehört, dass über auch Kunst als Medium sichtbar worden, wie man diese Kämpfe einzeln kämpft. Und diese Zusammenhänge sind ganz wichtig, also Räume zu schaffen, wo diese Zusammenhänge dann wieder sichtbar werden, um eben gemeinsam auch voranzukommen.
Ich würde sagen, da sind wir jetzt eigentlich schon auch so beim Punkt, was hilft eigentlich gegen die Meistererzählung der Güte, der Neutralität und ihren Auswirkungen. Hanan, was hilft?
Verbundenheit. Also für mich ist ganz klar, eben allein schon das Neutralitätstheater als Konzept ist eine Verbundenheit, zu gucken, was passiert im Nachbarland, was heißt es für uns. Austausch, wirklich persönlicher Austausch, kollektiver Austausch, und auch wieder das Räume schaffen, wo wir Imaginierung und Träume üben können. Also ich denke, das ist ganz wichtig. Wir sind so sehr in diese Dekonstruktion, was wichtig ist. Also wir müssen dekonstruieren, damit wir Zusammenhänge sichtbar machen. Aber wir dürfen nicht darin verharren, sondern wir müssen gemeinsam gucken, wo können wir Räume eröffnen, in der auch wieder Gesellschaften erträumt werden können, in der wir alle von Gerechtigkeit gemeinsam profitieren, gemeinsam eine gerechtere Schweiz zusammen haben. Und was heißt das? Und das ist eben das, was dieses Neutralitätstheater ja mitverursacht, ist ja wirklich eine Struktur, die immer wieder uns dazu zwingt, auf Sachen zu reagieren. Mhm. Ja, ich habe das auch in der Diaspora-Folge zur 10-Millionen-Initiative gesagt. Es werden immer wieder Rechte bringen diese Initiativen nicht unbedingt, weil sie wissen, dass sie durchkommen, sondern in dieser Zeit, wo wir alle beschäftigt waren, zu argumentieren, wieder zu argumentieren, warum so eine Initiative demokratiefeindlich ist. In dieser Zeit hätten wir zu Umweltthemen gemeinsam reden können. Wir hätten zu feministische Räume zueinander stehen können. Wir hätten Möglichkeiten schaffen können, um wirklich als Gesellschaft weiterzukommen. Aber wir waren mit Feuerlöschen, mit Reagieren beschäftigt. Und ich denke wirklich, etwas, was gegen dieses Neutralitätstheater hilft, ist zu erkennen, stabilisiere ich mit meiner Rolle, die man mir zugeschrieben hat, durch Assimilation, durch mich zurückziehen aus dem Diskurs, mich nicht beteiligen an demokratischen Strukturen, bin ich Teil dieser Stabilisierung, dieser Erzählung? Und wenn ja, wie komme ich da raus? Wie mache ich meinen Mund auf? Wie mache ich Gebrauch von demokratischen Mitteln, die wir haben, wie Versammlungsfreiheit, wie Vereinswesen, wie Meinungsfreiheit, wie Kunstfreiheit? Und das ist, finde ich, eins der wichtigsten Schritte, die ich zumindest in meiner Praxis der letzten Jahre immer wieder gesehen habe. Das bringt, wenn man Räume schafft, wo Verbundenheit entsteht, wo Menschen gemeinsam träumen können und man immer wieder auch auf diese Werte sich zurückberuft, so hey, wir möchten eine Gesellschaft, die für uns alle stimmt.
Ich erinnere mich daran, dass du mal gesagt hast, dass es auch irgendwie darum geht, eine Kolonialisierung der Zukunft zu verhindern. Kannst du das vielleicht noch ausführen?
Ich weiß nicht mehr, wo ich, also von wem ich das genau habe, aber es gibt das Konzept von Futurism. Es kommt ursprünglich von Afrofuturism und daraus abgeleitet gibt es Muslim Futurism, Jewish Futurism. Ich habe letztens auch über Tamil Futurism gehört bei einem sehr interessanten Anlass. Auf jeden Fall dieses Futurism, da geht es genau darum, wie können wir heute so handeln, dass wir an einer Zukunft gemeinsam beteiligt sind. Zukunft passiert nicht zufällig. Zukunft ist nicht linear. Wir sind heute, wir machen heute etwas und aus diesem Heute entsteht überhaupt eine Zukunft. Und wenn wir immer nur in diese Reaktion und Dekonstruktion verharren, was eben Rassismus verursacht, können wir gar nicht diese Zukunft gestalten. Diejenigen, die uns beschäftigen mit dieser Dekonstruktion und Reaktion, sie gestalten aber parallel die Zukunft. Und das ist eine Art eben Kolonialisierung der Zukunft, so wie ich es aus diesen Futurism-Handwerkbüchern mal gelesen habe, vor grauer Zeit. Mhm. Shoutout an diesen Personen, die das gemacht haben. Genau, aber das geht ein Stück weit darum.
Mhm. Wenn wir uns die Zukunft nicht kolonialisieren lassen wollen oder auch einfach aus den Händen reißen lassen wollen, dann heißt das, dass wir in der Gegenwart stattfinden müssen und dort träumen müssen. Du hattest in der letzten Folge auch gesagt, wenn wir in der Vergangenheit nicht stattfinden, dann finden wir in der Gegenwart nicht statt und dann finden wir auch in der Zukunft nicht statt. Das heißt eigentlich beim Thema, was hilft, ist ein großer Aspekt eigentlich auch noch das Selbsterzählen, das Archivieren, das Mitsprechen, das sich einschreiben. Und das ist ja auch genau das, was Zwischentext ja zum Beispiel auch macht. So Geschichten sammeln, die eben auf anderen Bühnen nicht vorkommen. Das ist was wir mit Diaspora machen.
Exactly.
Das ist was, wo wir uns auch wirklich bewusst sein müssen oder wo, glaube ich, auch ein großes Bewusstsein in den letzten Jahren irgendwie geschaffen wurde. Zum Beispiel Post 2020 als BLM-Sommer, ja, dass es ein riesiges Problem gibt, wenn wir unsere Arbeit nicht archivieren, weil sonst haben die nach uns immer das Gefühl, dass sie das Rad neu erfinden müssen. Mhm. Also, und das muss ich sagen, habe ich auch an Ines, der Institut Neues Schweiz, immer geschätzt, dass so der Ansatz war, lass mal in den Archiven graben, was da ist und lass nicht vergessen, wir sind nicht die Ersten, die an dem rumdenken und arbeiten.
Absolut.
Wir wurden aktiv vergessen. Und jetzt ist auch unsere Aufgabe, das aktiv wieder mitzuerinnern, in unsere Erinnerungskultur mit aufzunehmen. Kultur ist was viele Leute prägen können, müssen, wir sollten. Und ja, ich glaube, ich will da auch einfach nochmal so ein Plädoyer machen. So, ja, lass uns selbst Geschichten erzählen. Lass uns graben nach Geschichten, die uns mehr repräsentieren. Lass uns daran erinnern, wir waren schon immer da. Es gibt uns, wir sind hier, es ist nicht komisch, dass wir hier sind und wir werden auch weiter bestehen. So.
Und auch eine Einladung an Institutionen, an Verwaltungen, an große Häuser, Theaterhäuser, Museen, gerade so auch Kulturhäuser haben diese Verantwortung, Wissen zu teilen, Strukturen zu ermöglichen und zwar nicht eben reproduzieren, dass man Wissen nimmt und für eigene Zwecke archiviert, sondern wie kann man Strukturen schaffen, damit auch andere sozusagen von diesen Strukturen profitieren und von diesen Strukturen auch eigene Geschichte sichtbar machen können. Wie kann man Bühnen bieten, wie kann man Ressourcen aufmachen, damit eben diese Arbeit nicht unendlich unbezahlt passiert, damit nicht Selbstausbeute passiert. So viele Menschen, eben wie du sagst, erzählen diese Geschichten selber, aber ich weiß, dass vieles auch prekär passiert. Und da sind eben gerade Geldgeber, auch private Stiftungen in der Pflicht zu ermöglichen.
Ja, du sagst es, und dass da auch nochmal wichtig ist zu sagen, das ist auch noch nicht abgeschlossen, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt gerade, wenn wir irgendwie so über einen Backlash redet oder so Kultur vom Backlash, dann reden wir ja auch davon, dass diverse Kulturinstitutionen oder generell Institutionen das Gefühl haben, jetzt reicht's langsam.
Es ist ein Trend.
Wir haben jetzt genug gemacht, es ist ein Trend. Wir haben jetzt nach 2020, haben wir jetzt wirklich ganz viel in Bewegung gesetzt. Und jetzt müssen auch mal wieder andere Themen irgendwie stattfinden. Und ich glaube jetzt gerade, wenn du jetzt irgendwie über so Institutionen wie Schauspielhäuser so, oder Literaturhäuser und so weiter sprichst, die sind ja auch also staatlich finanziert. Und das heißt, eigentlich alle, die Steuern zahlen, sollten da auch ein bisschen stattfinden. Weil ein Viertel der ständigen Schweizer Wohnbevölkerung hat keinen Schweizer Pass, aber wir zahlen alle Steuern. Und ich glaube, da darf auch ein Anspruch entstehen, weil ich glaube, auch so in migrantischen Reihen oft das Gefühl habe, dass Leute dann ab irgendeinem Punkt so ein bisschen zögerlich werden, so viel zu fordern. Ich glaube, es gibt auch einen Diskurs, wo linken und migrantischen Menschen vorgeworfen oder queeren Menschen vorgeworfen wird, dadurch, dass ihr jetzt so viel darüber redet, sind die Rechten abgefuckt und sind jetzt rechts. Also, dass da auch so auch wieder so eine Verschiebung von Verantwortung irgendwie entsteht. Und das müssen wir alles mitdenken. Ja, dass das Recht darauf stattzufinden, gehört zu werden, mitzuerzählen, Plattform zu bekommen, zu erzählen, dass das da ist.
Genau, und Institutionen sind die Orte, in der Erinnerung erzählt wird, in der Gesellschaft erzählt wird.
Ja.
Und da sind wir wieder. Bisher war es sehr einseitig, ne, einperspektivisch, und eine plurale Gesellschaft ist nun mal plural und muss plural auch erzählt werden. Mhm. Und dazu gehören definitiv Orte des Erinnerns, wie Museen, wie Straßennamen, wie Gedenktage gehören dazu, um diese plurale Gesellschaft zu erzählen. Da geht es nicht nur nach der Logik, wer war länger da, sondern es geht ja nicht darum, dass etwas weggenommen wird, sondern es soll etwas ergänzt werden. Das Bild soll ergänzt werden. Und solange wir an Pluralität, an etwas am Rand denken, also Diversität wird immer wieder so behandelt, als ob es so ein Trendthema wäre. Es kommt und dann macht man eine Weile und dann, wie du gesagt hast, passt schon so, jetzt haben wir genug gemacht, jetzt machen wir mal was anderes. Mhm. Aber das ist ja die Realität unserer Gesellschaft. Die Realität der Gesellschaft ist, dass die meisten großen Kulturhäuser zum Beispiel nicht barrierefrei sind, weil das alte denkmalgeschützte Häuser sind, sagt man, naja, das ist halt damals gebaut worden, kann man ja jetzt nicht erwarten, als ob es vor 100 Jahren keine Menschen gab, die blind waren oder Barrierefreiheit gebraucht haben in irgendeiner Art und Weise.
Also das war auch was Nina Mühlemann dem Abend auch so schön eingebracht hat, dass so dieses Herausschreiben von der Geschichte von Menschen mit Behinderung, also dass eigentlich das Gleiche passiert wie bei der Erzählung, alle Leute, die anders ausschauen als der weiße Appenzeller mit dem Ohrring, sind neu hier, wird auch mit Diskursen über Barrierefreiheit, wo dann immer gestöhnt wird, oh, müssen wir jetzt wirklich alles umstellen, wird so getan, als wäre das nicht schon immer auch ein Manko gewesen. Mhm. Als wäre das eine legitime Begründung, zu sagen, ja, das Haus ist halt alt, deswegen gibt es keine Rampe.
Ja,
so.
Das ist es war ja doch schon immer so, Erzählung. Und eben, again, wenn wir über eine plurale Demokratie reden, dann muss das dynamisch passieren. Es kann nicht statisch sein.
Mhm.
Genau.
Okay, also jetzt, um nochmal festzuhalten, die Lücken, die in unserer Geschichtsschreibung passieren, die sind meistens beabsichtigt. Das sind Sachen, die extra herausgeschrieben werden, extra nicht mit in die Erzählung hineingenommen werden. Es hilft, wenn wir uns selbst mit in diese Erzählung hineinnehmen und wenn wir selbst die Augen offen halten für mehrschichtige, plurale, mehrstimmige Erzählungen, weil wir wissen, dass das zu einer Demokratisierung unserer Geschichte führt und unserer Zukunft. Wir müssen unsere Institutionen, unsere Politik mit in die Verantwortung nehmen, beziehungsweise die sollen die Verantwortung übernehmen, das zu machen. Und dafür müssen wir aber auch alle selber wegkommen von diesem, ja, Schweiz ist gut, ist Qualität und gut und gut und gut und gut. Lass mal die Schweiz so erzählen, wie wir sie erleben. Und das nicht, um sie einfach zu bashen, sondern um sie besser zu machen.
Amen.
Amen. Und damit sind wir eigentlich am Ende dieser zweiten Folge. Beim nächsten Mal sprechen wir mit Melinda Natsch-Abonyi und wir bleiben dran am Thema. Vielen Dank, liebe Hanan.
Danke, Fatima.
Das war's.